Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es war eine etwas bizarre Preisverleihung heute in der Frankfurter Paulskirche. Ohne Preisträger und ohne Laudator in einem nahezu leeren Raum. Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen, Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, blieb in New York. Laudator Frank-Walter Steinmeier musste in Corona-Quarantäne. Und so war es der Schauspieler Burkhard Klausner, der sich der Rede annahm.
In dieser Welt brauchen wir Regeln für die Globalisierung. Diese Regeln sind nicht Gott gegeben, sie sind menschengemacht. Wenn wir erkennen, dass diese Regeln ungerecht sind, müssen wir dann nicht die Regeln ändern.
Unter anderem für seine Antworten auf genau diese Frage wurde Amartya Sen ausgezeichnet. Zur Preisverleihung gleich mehr. Außerdem geht es heute um eine fruchtbare Konkurrenz zwischen Caspar David Friedrich und der Düsseldorfer Landschaftsmalerei, bei der Friedrich den Kürzeren zog, so viel sei schon mal verraten. Außerdem um eine Ausstellung über den Computer als Architekturmaschine und ein Theaterstück, bei dem besorgte und weniger besorgte Bürger auf dem Theater miteinander diskutieren. Am Mikrofon ist Mascha Drost, herzlich willkommen. Auf einem Campus wurde er geboren und er scheine sein ganzes Leben auf irgendeinem Campus verbracht zu haben. So der indische Wissenschaftler Amartya Sen über sein Leben. Auf dem Campus, ja, aber nicht im Elfenbeinturm. Im Gegenteil, schon als Kind beschäftigte ihn sein späteres Lebensthema: Ungerechtigkeit, ungleiche Verteilung, Hunger und Armut. Die Hungersnot in Bengalen 1943, bei der bis zu 3 Millionen Menschen starben, öffnete dem erst 10-Jährigen die Augen. Denn es waren nur die Armen, die verhungern mussten, während in seinem Umkreis in den oberen Schichten keinerlei Not herrschte. Amartya Sen revolutionierte mit seinen Forschungen die Wohlfahrtsökonomie. Er kämpfte gegen eine deregulierte Wirtschaft für eine gerechte staatliche Ordnung zum Wohl jedes Einzelnen. Und das mit den Mitteln der Philosophie wie der Wirtschaftswissenschaft. Dafür wurde ihm der Friedenspreis verliehen. Ludger Fittkau berichtet über eine besondere Zeremonie.
Warum bekommt ein Nobelpreisträger, der überdies mit 100 Ehrendoktortiteln in aller Welt hoch geehrt ist, nun auch noch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels? Warum nicht eher die Black Lives Matters-Bewegung oder die Klimabewegung Fridays for Future? Diese Frage, die in manchen Feuilletons vor der heutigen Friedenspreisverleihung gestellt wurde, griff Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Laudatio in der Paulskirche auf. Diese wurde kurzfristig vom Schauspieler Burkhard Klausner verlesen, weil Steinmeier in Corona-Quarantäne musste. Der Bundespräsident argumentierte:
Ich halte es mit Carlo Schmidt. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften mag die Expertenkrone der Ökonomie sein. Der Friedenspreis ist die Bürgerkrone der Menschlichkeit.
Eine Menschlichkeit, die Amartya Sen bereits als 11-jähriges Kind eines Hindu-Haushaltes im Jahr 1944 grundlegend in Frage gestellt sah. Als er nämlich Zeuge wurde, wie ein Hindu-Mob einen schließlich tödlich verletzten Muslim in den elterlichen Garten hetzte. Der Mann hatte sich am Morgen dieses Tages noch mit seiner Frau gestritten. Daran erinnerte Friedenspreis-Juryvorsitzende Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Kadamir hatte am Morgen dieses Tages mit seiner Frau gestritten. Sie hatte ihn gebeten, während der Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen nicht zur Arbeit in feindliches Gebiet zu gehen. Er hatte sich ihrer Bitte widersetzt, denn die Familie hatte nichts zu essen. Das plötzliche Gemetzel, in das Kadamir geriet, war bewusst inszeniert, angestiftet von Fanatikern, die die Teilung des Landes mit allen Mitteln herbeiführen wollten. Die politischen Anstifter, die dazu aufriefen, im Namen, wie es auf beiden Seiten hieß, unseres Volkes zu töten, brachten friedliche Menschen dazu, sich in fanatische Schläger zu verwandeln. Sie verstanden sich nicht länger als Inder, als Angehörige der Menschheit. Sie verstanden sich einzig als Hindus oder eben als Muslime.
Der alte Religionskonflikt zwischen Hindus und Muslimen in seinem Heimatland Indien flammt laut Amartya Sen aktuell wieder gefährlich auf. Darauf machte der Friedenspreisträger in seiner Dankesrede eindringlich aufmerksam, die aus seinem Privathaus im US-amerikanischen Boston übertragen wurde. Sen macht für die erneute Zuspitzung, wie schon 1944, Hindu-Extremisten verantwortlich.
Trotz der jahrhundertelangen friedlichen Koexistenz zwischen Hindus und Muslimen
gab es in den letzten Jahren eklatante Versuche extremistischer Hindu-Organisationen, einheimische Muslime im Grunde wie Ausländer zu behandeln, denen man oft den Vorwurf macht, der Nation Schaden zuzufügen.
Wie Bundespräsident Steinmeier in seiner Laudatio warnte auch Amartya Sen vor, so wörtlich, der Pandemie des Populismus sowie der zunehmenden Gefährdung der Meinungsfreiheit durch autokratische Systeme. Dazu zitierte er Kant.
Nun höre ich aber von allen Seiten rufen, argumentiere nicht, resoniere nicht, der Offizier sagt, diskutiert nicht, exerziert. Der Finanzrat sagt, resoniere nicht, sondern zahle. Der Geistliche sagt, ihr sollt nicht disputieren, sondern glauben. Hier überall handelt es sich um eine Einschränkung der Freiheit. Ende des Zitats. Kant legte eingehend dar, warum es so wichtig ist, zu disputieren. Wir können unserem Leben einen Sinn geben, indem wir danach fragen, was es lohnend macht. Wenn die Redefreiheit beschnitten wird und Menschen dafür bestraft werden, dass sie ihre Meinung sagen, dann kann das Leben, das wir führen können, schweren Schaden nehmen.
Frank-Walter Steinmeier nannte Amartya Sen einen Pragmatiker der Gerechtigkeit. Das war nicht kritisch gemeint, im Gegenteil. Auch in Deutschland dürfe der Gerechtigkeitsdiskurs nicht abstrakt oder salbungsvoll bleiben, sondern müsse das eigene Handeln hinterfragen. Ob beim Thema billige Textilien aufgrund von Kinderarbeit oder der Frage, wie ein Corona-Impfstoff verteilt wird, wenn er zur Verfügung stehe.
Eine gerechte globale Verteilung ist beides, wohlverstandener Eigennutz und kategorischer Imperativ. Lassen Sie uns alles daran setzen, dass die Menschheit diese Probe ihrer Menschlichkeit besteht.
So die Laudatio auf Amartya Sen, den diesjährigen Preisträger des Friedenspreises. Das Schöne an Sendungen wie Kultur heute ist, man lernt dazu jedes Mal. Ich zum Beispiel heute, dass Caspar David Friedrich eine enge Verbindung zu Düsseldorf hatte. Genauer zur Düsseldorfer Schule der Landschaftsmalerei. Und dass die ihn an Ruhm und Einfluss sogar übertraf später. Von Anerkennung, aber auch von Kritik und Polemik war das Verhältnis geprägt. Und eine Ausstellung in Düsseldorf untersucht dieses spannungsvolle Verhältnis näher. Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker heißt die Ausstellung und Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Wie Caspar David Friedrich gemalt hat, das haben viele vor Augen. Die Kreidefelsen von Rügen, die dunklen Landschaftsbilder, die Ruinen und immer wieder auch das Meer. Aber wie sieht es denn bei den Düsseldorfern aus, Frau Vielhaber? Was waren deren Motive?
Ja, das ist ganz schön zu sehen, nämlich auch das Meer, zum Beispiel auch die Kreidefelsen von Rügen, die Karl Friedrich Lessing ein paar Jahre nach Caspar David Friedrich gemalt hat. Es gibt Atelierbilder, wie gesagt, es gibt die Heimat, es gibt das Mittelalter als Thema und im Grunde genommen sind die Themen ziemlich ähnlich, nur die Art und Weise, wie das aufs Bild gekommen ist, die ist unterschiedlich.
Und inwiefern unterscheiden sich diese Weisen?
Caspar David Friedrich hat immer gesehen oder gesagt, du sollst nicht das malen, was du vor dir siehst, sondern was du in dir siehst, also innere Bilder. Während die Düsseldorfer Malerschule, von deren Konkurrenz zu dieser Romantik ich auch nichts gewusst habe bis zu dieser Ausstellung, obwohl ich hier im Rheinland kulturell sozialisiert worden bin, die haben doch das gemalt, was sie wirklich gesehen haben. Es gibt eine wunderschöne Abteilung in dieser Ausstellung, die heißt von der Skizze bis zum komponierten Bild. Und dann sieht man, in den Skizzen sind die beide richtig akademisch. Die Düsseldorfer Malerschule hier an der Akademie und dann die Maler in Dresden wie Caspar David Friedrich oder Gustav Karus. Da sehen sie sich wahnsinnig ähnlich. Sie sehen bei Caspar David Friedrich, der ist pingelig. Als würde er das dann mit dem Lineal die Natur abzeichnen, während die anderen so ein bisschen lockerer sind. Was die dann aber in Essig und Öl daraus malen, also in diesen Gemälden, ist hochgradig unterschiedlich. Bei Caspar David Friedrich sind das eigentlich Gedankenbilder. Das ist nicht die Pflanze, die er gesehen hat, das ist nicht die Kirche, die er wirklich gesehen hat oder der Dom, den er gesehen hat oder der Friedhof, sondern es ist immer ein Vorstellungsbild und nicht das, was wirklich da ist. Während die Düsseldorfer, die waren lebensnah und haben zum Beispiel auch ihre Atelierbilder, die haben im Atelier in der Akademie getrunken und gefeiert und haben sich lustig gemacht über die Professoren, während Caspar David Friedrich sich malen lässt im Atelier von Kersting und dann sehen sie eigentlich ein asketisches Männlein und diesem Atelier spricht überhaupt nichts für wirklich lebensnahe Malerei. Das eine ist so und das andere ist so.
Aber dieses Männlein hat ja die sinnesfreundigen Rheinländer doch beeinflusst. Auf welche Weise? Wie sieht man das da in der Ausstellung?
Wie gesagt, es sind die einzelnen Kapitel und man sieht, wie die mit Thema Meer umgegangen ist, zum Beispiel Oswald Achenbach, der zeigt ein Unglück im Meer und das ist dramatisch und voller Pathos, während, das wissen wir von Caspar David Friedrich, der Mönch am Meer, der jetzt hier nicht in dieser Ausstellung zu sehen ist, aber es sind mönchische Szenen von Menschen am Meer, die dann da so ganz verloren sind und die Unendlichkeit des Meeres. Und die Düsseldorfer zeigen eigentlich mehr, wie man sich das wünscht, mit Wellen und Unglücken und so.
Die Düsseldorfer, die haben ja ihrer Zeit dann den Sieg davongetragen, könnte man sagen. Sie waren zum Schluss populärer. Woran lag das? Gibt die Ausstellung da eine Antwort?
Das waren die wahren modernen Maler. Das waren die wahren Romantik. So wurden die aufgefasst. Man muss sich mal vorstellen, Goethe hat eigentlich am Anfang für Caspar David geschmärmt. Und nachher hat er gesagt, also frieren tue ich schon draußen. Ich muss nicht noch ins Museum gehen, um dann vor diesen Bildern zu frösteln. Das ist tot, das ist leer. Diese Friedhofsszenen will ich nicht haben. Und das andere, die waren einfach bunter und lebensnah. Und dann kommt die Jahrhundertwende. Dann kommt Symbolismus und Jugendstil. Und das wird wieder ganz innerlich. Und dann erinnert man sich auch, dass eigentlich die Düsseldorfer Malerschule, die alles beherrscht hat, auch die Auktion und die Ausstellung, die haben auch ganz viel zusammen ausgestellt. Und das waren die, die gekauft wurden, die geliebt wurden. Und Hugo von Tschudi macht dann in Berlin in der Nationalgalerie 1906 eine Ausstellung mit der Jahrhundertausstellung deutscher Malerei. Und dann sind plötzlich 32 Arbeiten von Caspar David Friedrich zu sehen und die anderen verschwinden plötzlich. Und dann sieht man auch, diese 32 Arbeiten von Caspar David Friedrich kamen aus Privatbesitz, meistens aus seiner Familie. Und die Düsseldorfer Malerschule aus den großen öffentlichen Sammlungen. Die haben ganz früh zugegriffen und haben gewusst, das wollen unsere Leute sehen. Und dann hat sich, wie wir wissen, das Ganze bis heute geändert. Und ob das so bleiben wird, kann man sich nach dem Besuch dieser Ausstellung wohl fragen.
Also ein unbekanntes Kapitel in Düsseldorf, gut neu aufgeschlagen. Ganz kurz das Fazit.
Ja.
Das war wirklich kurz. Frau Vielhaber, vielen Dank. Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker heißt die Ausstellung. Bis Februar ist sie im Kunstpalast Düsseldorf zu sehen. Ab März dann im Museum der Bildenden Künste Leipzig. Ein Architekturbüro. Da sitzen vor allem Menschen in schwarzen Rollkragenpullis, soweit das Klischee, und sie sitzen an Computern. Das ist allerdings Realität. Ein Architekturbüro ohne Computer, das ist heute eigentlich nicht mehr vorstellbar, denn der Computer übernimmt Aufgaben vom Design bis hin zur Visualisierung neuer Projekte und er hilft auch beim Bauen. Er ist sozusagen eine Architekturmaschine. So hat ihn das Architekturmuseum in München genannt für eine neue Ausstellung rund um das Thema. Der Computer als Zeichenmaschine, als Entwurfswerkzeug und als interaktive Kommunikationsplattform. Die grundlegende Frage dahinter lautet: Hat der Computer die Architektur verändert? Und wenn ja, wie? Julian Ignatowitsch hat in München nach Antworten gesucht.
Wäre der Computer ein Mensch, dann wäre er jetzt im Rentenalter. Und wäre er ein berühmter Architekt, dann wäre es höchste Zeit für eine Retrospektive. So oder so ähnlich haben sie im Architekturmuseum in München gedacht und zeigen jetzt, wie die Arbeit mit dem Computer seit den 1960er Jahren die Architektur beeinflusst hat. Die Ausstellung ist im Zuge eines zweijährigen Forschungsprojekts mit begleitendem Seminar an der TU München entstanden und in 4 Kapiteln organisiert. 250 Exponate in 45 Fallbeispielen hat Kuratorin Theresa Fankhänel dafür zusammengetragen. Die revolutionäre Leistung der Architekturmaschine Computer beschreibt sie so.
Das Zeichnen hat sich wirklich verändert. Die Schnelligkeit, mit der man zeichnen kann. Man muss sich vorstellen, wenn man in den 50er Jahren gezeichnet hat und einen Fehler gemacht hat, den man nicht mehr wegbekommen hat, dann musste man von vorne anfangen. Und ich glaube, diese Leichtigkeit des Zeichnens, auch des Veränderns, des nochmal kurz Überarbeitens, 2 Minuten vor der Deadline, das hat, glaube ich, das Zeichnen schon enorm verändert. Und zumal ja auch, dass wir nicht mehr 2D unbedingt nur zeichnen, sondern 3D. Das Modell ist ja wesentlich wichtiger geworden im Digitalen als, ich meine, das Modell war vorher auch wichtig, aber es hat jetzt ja einen wesentlich höheren Stellenwert neben den Zeichnungen bekommen.
Dabei waren die anfänglichen Computerskizzen in den 60er, 70er Jahren alles andere als exakt. Die sogenannten imaginären Architekturen von Otto Beckmann, schief und statisch riskant, sollten nie wirklich gebaut werden. Gleiches gilt für die biomorphen Strukturen der internationalen Pioniere John Fraser oder später Greg Lynn. Die ersten Entwürfe konnten nicht einmal abgespeichert werden, weil es an digitalen Datenträgern fehlte. So wurden sie anfangs vom Bildschirm abfotografiert oder ausgedruckt.
Naja, ich glaube, wir haben 6 Jahrzehnte Entwicklung hinter uns und vieles, was passiert ist, auch von den Pionieren, ist extrem wichtig, weil das die Vordenker sind von der Software, die sich weiterentwickelt hat. Weil Software ist ja auch kein Hammer, den man einmal entwirft und dann hinlegt und dann sieht er immer gleich aus, sondern es ist was, was sich permanent ändert. Und viele dieser Vorgängerprojekte, die wir hier sehen, haben die Entwicklung der Software extrem beeinflusst. Das heißt, das, mit dem wir heute arbeiten, basiert auf dieser Vorentwicklung.
Die erste Zeichensoftware Sketchpad aus dem Jahre 1963 stammte von Ivan Sutherland, einer der ersten 3D-Modelldrucke in Deutschland vom Architekten Bernhard Franken, der in den 90er Jahren einen gläsernen Pavillon für BMW auf der Automobilausstellung baute, in Form eines Wassertropfens.
Hier ging es ganz konkret um die Aufgabe, dass der Pavillon eine narrative Architektur ist, also eine Erzählung geben sollte, und zwar vom Wasserstoff, vom Fahren mit Wasserstoff. Und dafür haben wir uns eben die Metapher eines Wassertropfens gesucht und haben diesen Wassertropfen aber nicht nachgebildet, wie ein Wassertropfen aussieht, sondern haben eine Simulation, eine parametrische Simulation genutzt, die diesen Wassertropfen sozusagen simuliert.
So kann man die neue Rolle des Architekten im digitalen Zeitalter beschreiben. Er ist mittlerweile weniger ein Zeichner mit Bleistift und Lineal, sondern vielmehr ein Initiator und Evaluator der Strukturen, die der Computer für ihn skizziert und berechnet. Ob ihm diese Aufgabe in Zukunft auch noch abgenommen wird, Stichwort künstliche Intelligenz, Kuratorin Fankhänel ist skeptisch.
Es gibt bislang auch mit künstlicher Intelligenz nichts, was so nah an Menschen herankommt, dass man sagen kann, eine künstliche Intelligenz kann alle Faktoren berücksichtigen, auch die Vorlieben vielleicht der Bauherren, die man ja auch nicht leicht zusammenfassen kann, und jeder Bauherr ist anders. Also ich glaube, die Auswahl bleibt immer noch beim Architekten. Vielleicht nicht in 100 Jahren oder in 50 Jahren, aber morgen und übermorgen wird sie sicherlich noch bei den Architekten bleiben.
Solche weiterführenden Fragen und Erklärungen werden in der Ausstellung leider kaum beantwortet. Hier sollten gerade fachfremde Besucher auf den Katalog oder das Begleitprogramm zurückgreifen. Statt der vielen Fallbeispiele, seitenlangen Auflistungen von Software oder artverwandten Computerspielen wäre eine Verdeutlichung des architektonischen Schaffensprozesses, eine Differenzierung der Arbeit mit und ohne Computer, wesentlich aufschlussreicher gewesen. So bleibt am Ende der Eindruck einer Ausstellungsmaschine, die zwar viele Daten und Exponate zusammenträgt, die Einordnung allerdings vermissen lässt.
Meint Julian Ignatowitsch über Architektur, Maschine, eine neue Ausstellung in München. Menschen zur Beteiligung an öffentlichen Debatten anzuregen, das war schon der Gründungsgedanke der freien kanadischen Theatergruppe Port Parole. Dabei ist über die Jahre auch das Format The Assembly entstanden, bei dem man versucht, von der Bühne aus eine Antwort auf die politische Polarisierung zu finden. Dabei wird das langfristige dokumentarische Theaterprojekt von Stadt zu Stadt angepasst und neu produziert mit Schauspielern und den jeweiligen Stadtbewohnern. Nun treffen Theater und Wirklichkeit in München aufeinander. The Assembly ist seit gestern an den Münchner Kammerspielen zu sehen. Diskussionsstoff gab es dabei genug, wie Sven Rickleffs berichtet.
Das ist gar nicht so einfach, so ein politisches Gespräch, selbst wenn man Wein und Wasser und den Häppchenteller dazu bekommt. 4 Menschen, die sich nicht kennen, 4 Münchner BürgerInnen mit den verschiedensten politischen, kulturellen und beruflichen Hintergründen treffen sich zu einem Abendessen, das als politische Debatte gedacht von den Kammerspiel-Schauspielerinnen Annette Paulmann und Wiebke Pulz moderiert wird. Dabei meandert die Diskussion von Themen wie gesellschaftlicher Zugehörigkeit bzw. Ausgrenzung über Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu diskriminierender Sprache. Dieses Essen hat im vergangenen März so stattgefunden. Die BürgerInnen waren nach einem Gesprächscasting ausgewählt worden und nun wird es als eine Art Reenactment von SchauspielerInnen nachgestellt. Dabei zeigt sich, wie schnell eine politische Diskussion zu einem Kampf der Meinungen werden kann, die oftmals in Missverständnissen aufeinanderprallen und sich im Überbetonen schnell in der Emotionalität verlieren.
Ich muss nicht nach meiner Meinung gefragt werden, um zu sagen, dass etwas nicht geht.
Aber das geht nicht, das ist doch Ihre Blickwinkel.
Ja, aber das kann man doch nicht akzeptieren.
Aber was sollen wir machen? Sollen wir Gehirnwäsche machen?
Nein, aber guck mal, solange wir, sage ich mal, dafür kämpfen, dass diese Gesellschaft besser wird, dann kann sie auch besser werden. Aber wenn wir aufhören, dafür zu kämpfen, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, dann wird sich das nicht ändern.
Also, wie miteinander sprechen und wie einander zuhören, wie einander in der jeweiligen Andersartigkeit und dem anderen Denken tolerieren oder sogar akzeptieren. Das sind die Fragen, die Porte-Parole mit The Assembly zur Diskussion stellt, ohne sie schon beantworten zu wollen. Und wo enden Toleranz und Akzeptanz und wie dann reagieren? Diesem Problem geht die Versammlung sehr konkret nach, indem sie einen Brief formuliert, eine an Sie gestellte gemeinsame Aufgabe. Der Brief soll sich an einen gewissen Josef Schneider richten, mit dem ebenfalls im Vorfeld ein Gespräch geführt wurde und der mit seinen Positionen etwa zu Flüchtlingen, zu Fridays for Future oder zur Gleichberechtigung der Geschlechter, zur Stellungnahme und Grenzziehung geradezu herausfordert. Wobei sich damit auch die Frage stellt, ob und wie man auch extremen Meinungen zuhört oder sogar eine Bühne gibt.
Während wir uns da die Köpfe heiß geredet haben, alle im selben Tenor, da haben sich in den Innenstädten von Deutschland große Menschenmengen versammelt, um zu protestieren aus den verschiedensten Gründen. Für mich war das ein Heer von Josef Schneiders, obwohl sie für völlig verschiedene Dinge auf die Straßen gegangen sind. Und ich dachte, ja, für diese ganzen Josef Schneiders sind wir natürlich die politischen Kontrahenten. Würden die uns eine Bühne geben?
Zu all diesen offenen Fragen kann sich in den Münchner Kammerspielen auch das Publikum äußern, dem für eine festgesetzte Zeit die Bühne und der Diskussionstisch mitsamt seinen Mikrofonen und auch Monitoren freigeräumt wird, die die Gesichter der Beteiligten und jeweils Sprechenden noch einmal besonders in den Fokus rücken. So lädt The Assembly also auch zur unmittelbaren Teilnahme ein, um sich so noch einmal als eine gelungene Mischung von demokratischer Unmittelbarkeit und theatraler Abstraktion zu etablieren. Denn natürlich ist dieses überaus ungewöhnliche Format in seiner Essenz immer noch Theater und kann als solches genossen werden, etwa durch die Tatsache, dass die aus dem Münchner BürgerInnenleben gegriffenen Figuren teilweise gegen ihre kulturelle oder sogar gegen ihre Geschlechtsidentität besetzt sind. Wie etwa Edmund Telgenkämper, die sich selbst als konservativ-sozialliberal einschätzende Juristin und Mutter Sigrid mit leichtem Gestus auf die Bühne bringt, ist einfach auch amüsant zu sehen. Doch darüber hinaus stellt The Assembly essentielle Fragen an unser Verständnis von gesellschaftlichem Miteinander und Kommunikation, deren Kultur gerade verloren zu gehen scheint.
Schauspieler spielen Bürger, die Theatergruppe Porte-Parole an den Münchner Kammerspielen. Seit seinem Amtsantritt führt Präsident Bolsonaro einen erbitterten Kampf gegen die brasilianische Kulturszene, für ihn ein Hort von kommunistischen Kräften. Das Kulturministerium hat er zu einem Kultursekretariat zurückgestuft und dem Tourismusministerium angeschlossen. Gelder werden gekürzt, kulturelle Institutionen schikaniert, auch in der Filmbranche. Und genau dort regt sich jetzt auch Protest, wie Peter B. Schumann berichtet.
Wir erklären hiermit unsere totale Ablehnung der offiziellen Kulturpolitik. Die rechtsextreme Regierung von Jair Bolsonaro hat von Anfang an die brasilianischen Kulturschaffenden als Feinde attackiert und versucht, sie zum Schweigen zu bringen.
In einem Video hat eine Gruppe namhafter Dokumentarfilmregisseurinnen und Regisseure gegen die desolaten Verhältnisse in ihrem Bereich protestiert.
Der gesamte audiovisuelle Sektor liegt seit März völlig brach, nachdem alle öffentlichen Mittel für die Filmproduktion gestrichen und viele Filmschaffende arbeitslos wurden.
Präsident Bolsonaro hat bereits zu Beginn seines Kampfes gegen die angeblich kommunistisch unterwanderte Kultur die staatliche Filmförderung ins Visier genommen. Durch eine drastische Kürzung des Etats des Filminstituts Ancine wurden zunächst große Teile der Filmproduktion lahmgelegt. Dann hat die Regierung die Leitung mit völlig unfähigen Leuten besetzt, die ein administratives Chaos anrichteten. Der Bundesrechnungshof stellte dabei die missbräuchliche Verwendung öffentlicher Gelder fest. Als Ancine die Entscheidung über zahllose eingereichte Projekte immer weiter verzögerte, angeblich aus Personalmangel, begannen Produzenten die Anstalt zu verklagen. Mit wenig Erfolg. Die verheerende Kulturpolitik beschädigte jedoch nicht nur die Filmproduktion, sondern auch die Cinemateca Brasileira in São Paulo, das größte Film- und Bildarchiv des Landes, eine der größten Kinemateken der Welt. Seit Monaten ist sie geschlossen. Immer wieder kommt es zu öffentlichen Protesten. Der Regisseur Roberto Gerwitz.
Wir wollen damit die brasilianische Gesellschaft auf den Zustand der Cinemateca Brasileira aufmerksam machen, denn eines unserer wichtigsten Zentren des audiovisuellen Gedächtnisses ist in größter Gefahr. Wir fordern deshalb die Regierung auf, unverzüglich Maßnahmen gegen die Zerstörung des riesigen Archivs zu unternehmen.
Die Existenzkrise der Kinemathek ist ein besonders dramatisches Beispiel für die desolate Kulturpolitik. In dem von Bolsonaro und seinen ideologischen Helfershelfern vergifteten kulturellen Klima kam es im Sommer zu einer weiteren exemplarischen Entscheidung. Der berühmten Filmakademie Darcy Ribeiro in Rio de Janeiro wurde der Mietvertrag für ihren Sitz in einem alten Gebäude im Herzen der Stadt gekündigt, und zwar von der staatlichen Post. Ihr gehört die Immobilie, die sie lange Zeit verkommen ließ, bis die Gründer der Filmakademie sie vor 20 Jahren sanierten und dafür einen langfristigen Mietvertrag erhielten. Ihre Arbeit als filmisches Studienzentrum war so erfolgreich, dass sie 2018 zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Carlos Mink, ehemaliger Minister der Linksregierung von Lula da Silva.
Ich habe die Entwicklung der Filmakademie miterlebt. Hier haben berühmte Filmregisseure wie Kaká Diéguez oder Rui Guerra Generationen von Filmschaffenden ausgebildet. Nachdem jetzt die Post privatisiert wurde und das Gebäude beansprucht, gerät dieses nationale Kulturerbe des brasilianischen Kinos in Gefahr, liquidiert zu werden. Ich rufe zum kulturellen und demokratischen Widerstand auf. Es lebe die Filmakademie Darcy Ribeiro.
Und auch die Dokumentarfilmregisseurinnen und Regisseure werden nicht schweigen. Denn ein Land, das kein Bild von sich selbst hat, ist ein Land ohne Gedächtnis.
Die Filmszene Brasiliens ist in Aufruhr. Einblicke waren das von Peter B. Schumann. Und jetzt die Kulturmeldungen des Tages mit Michael Köhler.
Auf Kultur könne auch in schlechten Zeiten nicht verzichtet werden. Das sagte der frühere Münchner Kulturreferent und ehemalige Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin heute Morgen im Deutschlandfunk in der Sendung Information und Musik. Er fordert in der Corona-Pandemie mehr Unterstützung für die Kulturszene.
Also nach meinem Eindruck sind diejenigen, die Kunst und Kultur zu ihrem Beruf gemacht haben, ohnehin aufs Höchste alarmiert. Sie alle wissen, dass die Kultur merkwürdigerweise in dieser Krise marginalisiert wurde. Ich fürchte, ein zweiter europäischer Lockdown wäre auch kulturell ein Kahlschlag.
Unter dem Motto Aufstehen für Kultur werden Julian Niederrümelin und andere kommendes Wochenende in München demonstrieren. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Frankfurter Buchmesse zeigen sich erschüttert von dem tödlichen Angriff auf einen Lehrer in Frankreich, vermutlich ein islamistisch motivierter Mord. Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, und Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, sagten: Von der Frankfurter Buchmesse aus senden wir unser Mitgefühl und ein Zeichen der Solidarität an die Angehörigen des brutal ermordeten Lehrers, an die Lehrerinnen und Schülerinnen seiner Schule und alle Bürgerinnen Frankreichs. Wir müssen als offene Gesellschaft zusammenstehen und uns für die Wahrung unserer Freiheiten einsetzen. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, da spricht sich Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, für ein neues europäisches Bauhaus aus. Das 1919 in Dessau gegründete Bauhaus war bekanntlich nicht nur eine Architektur- und Designschule, sondern ein Laboratorium der Moderne, auch ein soziales, das nach dem Willen seines Mitgründers Walter Gropius den ganzen Menschen künstlerisch durchbilden sollte. Ursula von der Leyen schreibt in der Frankfurter Sonntagszeitung: Ich wünsche mir das neue europäische Bauhaus als eine kreative, interdisziplinäre Bewegung. In den kommenden 2 Jahren sollen zunächst 5 europäische Bauhausprojekte in verschiedenen Ländern der Union entstehen. Alle sind dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet, setzen aber unterschiedliche Schwerpunkte. Soweit die Präsidentin der Kommission für ein neues europäisches Bauhaus, Ursula von der Leyen. Und soweit auch die Kulturmeldung.
Danke, Michael Köhler. Markus Söder warnt, Corona gerät außer Kontrolle. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierhin war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.